Ja, wäre schön, wenn die Kuh auch noch eierlegend tät, macht sie nun mal leider nicht. Und damit herzlich willkommen zur 7. Episode hier in unserem Podcast. Es wäre ja auch schön, wenn du noch eierlegend tätst.
Ja, ist noch nicht ausgeschlossen, ne?
Ist noch nicht ausgeschlossen, genau. Herzlich willkommen an alle zurück.
Es ist
Wir
riesige
haben
Ehre.
die Ehre heute wieder und ich würde sagen, du darfst heute starten. Mit der großen Ehre, denn wir
Ja.
haben noch einen Nachtrag zur letzten Folge.
Exakt. Beziehungsweise wir hätten viele Nachträge. Wir haben uns jetzt mal für einen entschieden, um das nicht so komplett ausufern zu lassen. Und es war der Nachtrag dazu, wer denn von beiden Geschlechtern mehr Schmerzen empfindet. Und da habe ich mir so eine ganz kurze Live-Recherche gegönnt. Und da ist der Konsens von den Studien aktuell, dass Frauen früher und heftiger Schmerz empfinden. Also im Sinne von, die sind sensitiver, die merken früher einen Reiz als Schmerzreiz, der bei Männern vielleicht noch nicht schmerzhaft wäre. Und die Reize, die dann schmerzhaft sind, werden auch als noch schmerzhafter empfunden. Ja, damit wäre diese grobe Frage geklärt. Was ich an dem Ganzen aber dann noch relativ interessant finde, ist, was das Ganze eigentlich weiter heißt. A, für Frauen natürlich erstmal der Nachteil, mehr Schmerzen. Eher ungeil. Dafür der Vorteil, es ist wahrscheinlich ein Grund für die höhere Lebenserwartung. Da gehst du halt früher zum Arzt, wenn du Schmerzen hast. Plus du machst halt weniger dumme Sachen. Wie.
Okay, da muss ich schon gleich einhaken.
Okay, hau rauf.
Also wir haben jetzt, du hast jetzt den Zusammenhang hergestellt, Schmerzen, Lebenserwartung, das finde ich schon mal wild. Ich meinte, wir kamen doch von der Diskussion her zum Thema, waren wir nicht bei Thema Entbinden und
Das wäre der
was wäre, wenn
Klassiker, ja.
Männer die Kinder kriegen würden?
Genau.
Genau. Und okay, aber von da jetzt mal praktisch losgelöst, würdest du sagen, dass sich da eine Korrelation ergibt zwischen Schmerzempfinden und Lebenserwartung?
Würde ich auf jeden Fall sagen, weil wenn du halt Schmerz heftiger empfindest, hast du auch, glaube ich, eine generell vorsichtigere Herangehensweise ans Leben, weil du halt noch stärker diesen Leidvermeidensdruck hast. Was ich mir auch gut vorstellen kann. Es gibt da noch so eine hormonelle Komponente, geht mal davon aus, weil die Schmerzempfindung auch abhängig vom Zyklus bei Frauen ist. Und dann könntest du ja im Umkehrschluss, glaube ich, sagen, glaube ich, gibt es auch die Theorie, dass Testosteron zum Beispiel jetzt auch den Schmerzreiz senkt. Und Testosteron macht dich aber auch risikoaffiner. Dementsprechend für mich hängt das alles so relativ gut zusammen. Ich meine, wenn du dann das so ganz weit runterbrichst auf früher, der Mann geht jagen und die Frau geht noch irgendwie sammeln und auf die Kinder aufpassen. Wenn du auf Kinder aufpasst, passt oder dich halt selber gesund halten musst während der Schwangerschaft und so ein Spaß, macht es ja Sinn, wenn du sehr sensibel auf Schmerzreize reagierst, damit du dich möglichst wenig Gefahr begibst. Und der Typ, der jetzt im Mammut jagen muss, sollte im Normalfall ein bisschen risikoaffiner sein, dass er halt auch wirklich mal irgendwann am Mammut erlegt. Und dementsprechend, wenn du oft kämpfst und oft verwundet wirst, macht es aus, dass du weniger Schmerzen empfindest, dass du halt ein bisschen besser drüber hinwegkommst.
Aber das wäre jetzt dann genau die, oder das würde jetzt ja in der Frage Thema Entbinden dieser Schmerz, das würde jetzt dann pro Männer sprechen in dem Fall, dass die es besser wegstecken würden.
Es würde pro Männer sprechen, absolut. Ich meine, wenn jetzt die Frage ist, wer mehr rumjabert, dazu habe ich jetzt an der Stelle keine Studien gefunden.
Da kann man aber aus allgemeiner Lebenserfahrung sagen,
Ja.
dass das wohl die Männer absolut wären.
Absolut. Aber besser wegstecken würden es wahrscheinlich die Männer nach der
Aber
Studie.
was ist dann, also hinter all dem stecken ja irgendwie evolutionäre Erwägungen. Wieso ist es dann der schmerzempfindlichere Part geworden?
Die bei der Frau. Warum
Ja.
es schmerzempfindlicher ist. Naja, halt, ich würde es darauf zurückführen. Entweder wenn du sagst, dieses Kind austragen, während der Schwangerschaft musst du extra auf dich aufpassen und halt auch kleine Wunden und sowas vermeiden, weil Wunden können sich immer infizieren und das ist immer ekelhaft. Oder du machst umgedreht und sagst, okay, die Frau ist jetzt eigentlich mal der Ausgangspunkt, warum hat der Mann jetzt weniger Schmerzempfinden? Und dann kann man es eigentlich so relativ gut darstellen mit dem, okay, mehr Kämpfen, mehr Verletzungen, macht es, wenn du dann weniger Schmerz empfindest. Und ich würde es fast eher aus der Sicht argumentieren, Frauen sind jetzt erstmal der Normalwert. Und warum sind Männer jetzt weniger schmerzempfindlich? Im Schnitt.
Okay, das heißt sozusagen umgedreht, weil dann würde es ja grundsätzlich mal mit der Annahme mehr Sinn machen, wenn aus evolutionären Gründen die Männer auch die Kinder austragen würden, zwecks Schmerz. Aber du sagst praktisch, der Normalspiegel ist bei der Frau und bei den Männern ist die Resistenz erhöht.
Naja, warum würde es dann mehr Sinn machen, dass die Männer austragen, evolutionär gesehen? Du willst ja eigentlich, dass die Person, die austrägt, mehr Schmerz empfindet, dass die sich mehr schont. Nur weil du super viel Schmerz
Oh.
empfindest, ist es ja kein reproduktiver Nachteil erstmal. Du wirst zwar depressiv, aber du überlebst und deine Nachkommen überleben. Evolution kümmert sich ja nicht primär darum, dass es dir gut geht, sondern dass du halt irgendwie Nachkommen erzeugst. Und mehr Schmerz ist halt mehr Nachkommen, auch wenn du mehr drunter leidest.
Danke.
Vor dem Hintergrund schon mehr Sinn. Und jetzt, meiner Meinung nach, dreht sich das Ganze aber um, weil wenn du früher Schmerzen hast, gehst du auch früher zum Arzt. Und wenn du früher zum Arzt gehst, wirst du besser überwacht, wirst im Normalfall dann besser therapiert oder früher therapiert, was ja auch ein Vorteil ist, und lebst deswegen länger. Ist ja inzwischen auch so, kurzer vorgezogener Fun Fact, wenn du HIV hast, hast du inzwischen eine höhere Lebenserwartung, wie wenn du kein HIV hast. Weil du HIV gut behandeln kannst, aber regelmäßig zum Arzt gehst. Und bei diesen regelmäßigen Arztbesuchen geht man davon aus, dass man dann andere Krankheiten früher erkennt und die dann besser therapieren kann. Ähnliches Prinzip. Wenn du früher zum Arzt gehst und dich mehr um deine Gesundheit kümmerst, lebst du länger.
Gut, das liegt ja jetzt erstmal auf der Hand, ja.
Ja.
Aber erstmal diese Verbindung zwischen, ja gut, aber es macht ja eigentlich, es macht prinzipiell schon Sinn, zu sagen, der öfter zum Arzt geht, lebt auch länger zwecks früherer Erkennung von Krankheiten. Aber prinzipiell, also gut, wenn es natürlich jetzt studientechnisch belegt ist, will ich da mich nicht dagegen stellen. Aber auf den ersten Blick habe ich jetzt schon ein bisschen die Stirn gerunzelt, wo du meintest, naja, also höhere Schmerzfinden ist gleich, früherer Arztbesuch ist gleich höhere Lebenserwartung. Das erschien mir schon eine etwas weit hergeholte Kausalkette.
Ich meine, da für den speziellen Ablauf habe ich jetzt auch keine Studien gefunden. Das würde jetzt für mich nur relativ viel Sinn machen von der Herangehensweise, vor dem Hintergrund, dass ich weiß, dass es eben mit HIV so ist.
Mhm.
Deswegen, das wäre jetzt für mich was Naheliegendes, da habe ich jetzt aber keine Studienlage dazu. Das ist jetzt einfach nur blöd dahergeredet, wie wir es ja am besten machen hier.
Ja, was heißt blöd dahergeredet? Das war doch jetzt ein wissenschaftlich fundierter Sachvortrag. Absolut. Den muss ich jetzt gleich mal torpedieren.
Du musst torpedieren. Ah, ich wollte noch einen Punkt anbringen, aber dann mach weiter.
Also, bitte, bitte, um Gottes Willen.
Um wieder so meine Schwester glücklich zu machen, die so ein bisschen auf diese Gender-Gleichverteilung und sowas eingehen möchte, was da sicher eine große Auswirkung drauf hat, sind die Rollenbilder. Wenn du jemanden anerziehst, Indianer kennt keinen Schmerz bei den Jungs und bei den Damen halt eher Gefühle rauslassen, dann, also ich bin der Meinung, dass Psyche einen super großen Einfluss aufs Schmerzempfinden hat. Und wenn du schon darauf trainiert bist, dass du keinen Schmerz zulassen sollst oder den Schmerz wegignorieren sollst, dann hast du wahrscheinlich auch weniger Schmerzempfinden hinterher, weil du es einfach besser wegignorieren kannst, weil du darauf getrimmt bist.
Mhm.
So nach dem Motto, wenn du sagst, ja, das kann jetzt mal kurz wehtun, hast du wahrscheinlich auch mehr Schmerzen, wie wenn jetzt jemand sagt, nö, das spürst du jetzt nichts. Auch wenn es gelogen ist dann, aber...
Aber könnte das nicht sogar auch, kann es nicht auch stellenweise vorteilhaft sein, weil du so ein bisschen eine gewisse Resilienz entwickelst und nicht praktisch bei, ich sag's jetzt überspitzt, jedem Wehwehchen dann dich gleich therapieren lässt, sondern dass der Körper auch so ein bisschen Eigentherapie dann durchführt?
Voll, ist, glaube ich, ein gesunder Mittelweg. Das ist ja auch, wenn du zu früh zum Arzt gehst und der findet irgendwas, was du eigentlich nicht hast, und dann wirst du therapiert, dann macht dir die Therapie ja mehr Probleme. Im Normalfall. Ja. Das ist wieder goldener Mittelweg. Du willst nicht zu früh zum Arzt, du willst aber auch nicht zu spät zum Arzt. Und wahrscheinlich pendelt sich der Mittelweg aktuell eher ein bisschen früher zum Arzt als ein bisschen später, als das, was gerade der Durchschnitt ist, wäre meine Theorie.
Es ist ja auch eigentlich sinnvoll. Bei körperlichen Sachen, glaube ich, wird die Gesellschaft insgesamt ein bisschen sensibler, was ich teilweise auch nicht so ganz begrüße, aber insbesondere, wenn es um psychische Aspekte geht, da glaube ich, ist ja die allgemeine Awareness deutlich gestiegen und das ja auch völlig zu Recht. Und da gibt es ja auch, das würde jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit führen, die Auswirkungen dann von Psyche auf körperliche Leiden und wie auch immer.
Das ist ein eigenes Thema, würde ich auch sagen.
Aber ja. Meinst du, dass das auch mit Blick auf Lebenserhaltung diese steigert, wenn oder diese Verbindung von Psyche zu Körper, hat das auch was damit zu tun, dass du, wenn du früher deine psychischen Leiden therapierst, das sich auch positiv auf die Lebenserwartung dann auswirkt?
Kann ich mir gut vorstellen. Im Sinne von jetzt die Frage, worauf du hinaus willst. Willst du darauf hinaus, okay, du wirst einfach weniger körperlich krank und stirbst dann da weniger oder du bringst dich weniger selber um?
Ja, ich würde sagen, mit eine stabile Psyche oder eine gesunde Psyche ist in erster Linie erstmal eine gute Prävention für körperliche Leiden.
Das ist auf jeden Fall.
Kann man sich erstmal einigen.
Ja, das ist auf jeden Fall. Wenn du geistig gut drauf bist, wirst du auch körperlich weniger krank. Auch im Sinne von, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Einsamkeit ist ja gerade so ein Riesending.
Ja.
Wenn du einsam bist, stirbst du schneller. Das ist, glaube ich, so riskant wie kein Sport machen oder irgendwas. Das müssen wir jetzt nachschauen. Aber Einsamkeit ist nicht geil.
Aber das finde ich brutal, weil was ist letztlich der pathologische Befund von Einsamkeit?
Meine Theorie, müsste sich jetzt jeder nachlesen, ist, dass du einfach mehr Stress hast. Einsamkeit ist ein unangenehmes Gefühl und unangenehme Gefühle sind ja dafür da, dass du einen Missstand in deinem Leben aus der Welt schaffst. Mhm. Einsamkeit ist ja das Problem, du hast gerade keinen Stamm, der für dich sorgt. Der Mensch ist ein Herdentier, allein verreckst du. Das heißt, Einsamkeit soll dich eigentlich dazu bringen, dass du wieder einen Stamm findest oder dass du Gesellschaft hast, die dir hilft. So ein bisschen dieses, halt, dass du eine Gemeinschaft hast. Und das macht dir ja Stress. Und Stress ist gleich stark vereinfacht Cortison und Cortison ist scheiße dauerhaft.
Und weil was? Also was ist ja, es gibt ja letztlich, ich sage jetzt mal, als Nichtmediziner ein Organ oder irgendein Leiden, was letztlich dann die Ursache ist.
Ich würde sagen, Herz-Kreislauf. Also alles, was Stress ist, geht relativ schnell aufs Herz-Kreislauf-System. Cortison macht ja auch irgendwie deinen Blutzuckerspiegel hoch und dann zu viel Zucker geht dann diabetische Gefäßsyndrome und so ein Spaß. Mhm. Da gibt es relativ viel ekelhaftes Zeug. Du hast ja auch eine Takotsubo-Kardiomyopathie, ist der Fachbegriff, dieses Broken-Heart-Syndrom, dass du halt einfach einen Herzfehler kriegst durch, der Klassiker ist halt eine Trennung, was dich extrem psychisch belastet, aber geht auch einfach Stress im Beruf. So, das geht alles aufs Herz-Kreislauf-System. Und wenn du jetzt sagst, du brichst ganz vereinfacht runter auf Stress gleich Cortisol, macht dir halt Cortisol langfristig dein Herz-Kreislauf-System kaputt. Durch Herzüberlastung, durch erhöhten Blutdruck, durch erhöhten Zucker und sowas.
Das bedeutet, wenn man das soziale Experiment starten würde, wir kapseln einen Menschen ab von Zivilisation, sage ich jetzt mal, oder wir lassen ihn vereinsamen, dann wäre letztlich die Todesursache, die festgestellt werden würde, primär ja, Zusammenbruch des Herz-Kreislauf-Systems.
Das ist jetzt die Frage, weil da wird es interessant. Das ist jetzt ein bisschen ein makabres Beispiel, aber es gab irgendwann, bevor es Ethikkommissionen gab, hat irgendein wilder Typ mal gedacht, okay, er möchte jetzt rausfinden, was die Ursprache ist, die allen Menschen gemein ist. Und das kann man nur rausfinden, wenn man Babys keine Sprache beibringt. Deswegen, der hat sich, glaube ich, einfach ein paar Babys genommen und die komplett isoliert von allen Menschen. Hat denen halt irgendwie Essen und Trinken gegeben und die so hingebaut, aber die sonst komplett isoliert, dass die halt ja keine Wörter kriegen und keine Zuwendung und sowas, dass die halt keine Sprache lernen. Und die sind alle auch super früh verreckt. Und so ein Kind stirbt jetzt nicht an Herzversagen. Da muss irgendwo ein anderes Problem sein. Das würde ich sagen, schlägt zumindest in eine ähnliche Richtung wie dieses Einsamkeitsthema. Und da habe ich keine Ahnung, was da war. Und damals war auch noch die wissenschaftliche Rigorosität nicht so groß, dass der dann genau aufgeschrieben hat und die Kinder... Was vielleicht auch besser ist, muss man dazu sagen.
Das muss man ja fast schon wieder leider in die Nachrecherche dann geben, woran man dann letztlich
daran... Wenn man es überhaupt weiß.
Wenn man es überhaupt weiß, ja.
Also ich würde mal sagen, ein Teil ist sicher eben diese Stressreaktion und Herz-Kreislauf-Probleme, aber ich glaube, alles kannst du nicht darauf zurückführen.
Woher kriegt dieser Typ diese Babys? Also, das ist erstmal, es klingt wieder nach USA at its best.
Ich glaube, es war
Eltern, ja. Meinen, ja, voll cool, oder? Geben wir unser Kind mal weg und testen es, ob es in Einsamkeit stirbt. Klasse.
Also, das ist, glaube ich, so ein klassischer Fall von Waisenkinder irgendwo abgestaubt.
Ja gut, aber das ist ja jetzt nicht, dass du jetzt einen Sack Kartoffeln dann irgendwie kaufst, sondern du musst ja irgendwoher fünf menschliche Leben, erwerben geht ja nicht. Also, muss ja schon Eltern geben, die sich dazu bereit erklären, bei solchen Versuchen mitzumachen.
Deswegen meine Meinung, Waisenhäuser, gehst einfach hin, adoptierst 10 Kinder. Also ich meine, jetzt geht es schlecht, aber ich sage jetzt mal, vor 100 Jahren war es, glaube ich, nicht allzu schwer, aus einem Waisenhaus 10 Kinder mitzunehmen.
Okay, es müssten ja auch 10 Babys sein, die noch in keinen Kontakt zur Sprache gekommen sind.
Ja, ist, glaube ich, auch nicht unmöglich.
Also auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Die
praktische
Umsetzung dahinter, die ist ja eigentlich noch viel absurder, dass du dann da irgendwelche Waisenhäuser abklapperst und fragst, guten Tag, haben Sie einen Säugling?
Also. Ja, das ist ziemlich Hölle. Aber jetzt bin ich eigentlich auch an der Logistik interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist vielleicht nochmal ein Fall für die Nachrecherche, weil das juckt mich jetzt. Schau es nochmal auf. Das finde ich hochinteressant.
Aber also da hängt ja jetzt, also an diesem Experiment, da sind jetzt noch die ein oder anderen Fragezeichen angeheftet. So, und dann hat der dann so über mehrere Wochen oder wie die dann versorgt, aber halt nicht mit denen gesprochen und die dann immer in so einen Versuchsraum gelegt oder wie darf man sich das dann vorstellen?
Die Details weiß ich jetzt nicht. Also die sind auch gefüttert worden von Teammüttern, weiß nicht, aber die durften nur relativ wenig Kontakt haben und durften eben nicht reden, wenn die bei den Kindern waren.
Ja. Also verrücktes Experiment. Ich würde mal sagen, nachdem wir jetzt einen interessanten medizinischen Einblick bekommen haben, noch der kleine didaktische Teil dahinter. Was würdest du tun, um deine psychische Gesundheit aufrechtzuerhalten? Was können wir als Podcast der Außenwelt mitgeben? Wie hält man sich psychisch fit?
Wie hält man sich psychisch fit? Ich glaube, ein gutes soziales Netz ist wichtig. Jetzt hast du aber das Problem. Ich glaube, alle, die jetzt gerade Einsamkeitsprobleme oder Ähnliches haben, die haben ja generell Probleme damit, sich irgendwie ein gutes soziales Netz aufzubauen.
Ja, ja.
Und dann ist die Frage, okay, wie machst du das konkret? Und da stehe ich jetzt natürlich hier sehr intelligent da und sage, und ja, such dir Freunde. So, das ist dann aber halt konkret nicht so geil umsetzbar.
Glaubst du, das könnte reichen? Oder ich würde vermuten, es würde doch sogar reichen, in Zeiten von online überhaupt, allein schon die Tatsache, also das können ja Online-Spiele sein, wo du mit anderen irgendwas spielst, oder gut, Online-Dating ist ja dann schon trotzdem nochmal ein Level drüber, aber allein schon der Kontakt rein über Internet?
Ich glaube, der Kontakt rein über den Internet ist das Problem. Also ich glaube, die schlauere Lösung wäre, dass du sagst, so go touch grass, so geh nach draußen und seh da irgendwie Leute von Angesicht zu Angesicht. Das ist so bei mir ein bisschen, wenn ich an meine Examensvorbereitungsphase zurückdenke, wo du dich auch komplett isolierst und eigentlich nur lernst, so das, was meine Psyche eher am Laufen gehalten hat, war dann mal einmal die Woche irgendwo mit Freunden treffen oder beim Einkaufen gehen, den Kassierer einmal nett begrüßen und sich wieder verabschieden. Das ist einfach so diese Mikrokommunikationsdinger mit irgendwie anderen Menschen live zwischendrin.
Das heißt, ich gehe einfach mal eine halbe Stunde in der Fußgängerzone spazieren jeden Tag oder wie auch immer und glotz einfach Leute an. Wahrscheinlich ist das ein ganz rudimentärer Tipp, der aber helfen würde.
Also ich glaube, glotzen macht nichts. Ich glaube, du musst ja einfach mit wem reden oder irgendwie interagieren. Ich glaube, einfach einkaufen gehen und einen Kassierer begrüßen und Tschüss sagen, ist ja so ein ultra-basic-Ding. Oder dass du halt einfach so ein bisschen versuchst, mehr Kommunikation in Sachen reinzubringen, wo du nicht kommunizieren musst. Dass du sagst, okay, statt dass ich jetzt bei Amazon das Ding bestelle, gehe ich in einen, keine Ahnung, Schuhladen und kaufe mir da auch Schuhe. Oder dass mir da was noch von einem Verkäufer empfehlen. So ultra-basic. Ja, wie gesagt, halt in die Richtung. Ich glaube, es macht mehr Sinn, dass du sagst, okay, du reduzierst dieses Online-Ding und versuchst wirklich in Präsenz einfach dann mit Menschen zu reden. Das, glaube ich, gibt dir deutlich mehr auf Dauer.
Bestimmt, aber da muss man sagen, ist ja der Trend absolut diametral dazu. Also der Umfang, den du mittlerweile deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst, ohne mit einem Menschen Kontakt aufzunehmen, in Zeiten von, ich liefere mir sogar Essen und Lebensmittel, lass sie mir an die Haustür liefern. Sprich, ich muss nicht mal mehr für mein Brot und das Klopapier aus dem Haus gehen.
Ja, ich glaube, das ist ein großer Teil von dem Problem, kann ich mir vorstellen.
Also stell dir jemanden vor, der einetwegen jetzt von der Schule geht und eine Ausbildung in irgendeinem IT-Bereich macht oder wie auch immer, irgendwas, was sehr Homeoffice-freundlich ist, nur vom Computer aus. Der sitzt zu Hause und arbeitet, dann bestellst du dir auf Link oder Bolt oder wie auch immer dein ganzes Zeug, hast maximal noch die Interaktion mit dem Typen, der unten das Ding dann abstellt.
Ja.
Und du bist eigentlich nicht mehr gezwungen, deine eigenen vier Wände zu verlassen.
Das glaube ich nicht gut.
Nein, ganz im Gegenteil.
Es ist, glaube ich, wenn du dich darauf anlegst, ist es sehr, sehr einfach, dein Leben lang nicht mehr deine Wohnung zu verlassen. Wenn du einen unbegrenzten Mietvertrag hast und ein bisschen IT-technisch was auf die Reihe kriegst und einen PC mit Internetanschluss hast, dann, glaube ich, bist du eigentlich set for life.
Und das ist ja mal wirklich der Super-GAU.
Ja.
Aber gut, jeder ist seines Glückes Schmied und mit den Konsequenzen muss man dann halt auch entsprechend rechnen, wenn man sich für so einen Lebensweg entscheidet. Ne? Und da haben wir noch nicht drüber gesprochen, dass Einsamkeit sich auch manifestieren kann, wenn man durchaus unter Leuten ist. Ne?
Absolut.
Das ist ja kein Entweder-Oder.
Ja. Ich habe bloß noch so weit gegangen, um es noch kurz anzubringen. Ich würde nicht jedem vorwerfen, der einsam ist, dass das Problem selbst gemacht ist. Also irgendwie ist es sicher selbst gemacht. Aber aus manchen Sachen kommst du vielleicht auch selber nicht mehr raus. Gerade Depression ist so eine richtige Kack-Bitch. Auch wenn du was machen willst, du kriegst einfach die Energie nicht her, dich irgendwo aufzuraffen. Also wenn du schon in der manifesten Depression drin sitzt, dann irgendwann kommst du an den Punkt, wo dich irgendwie herausretten muss. Irgendwann kommst du nicht mehr aus dem Loch raus. Deswegen.
Stell dir den Familienvater vor, den die Frau verlässt und die Kinder mitnimmt. Da hast du schon, das ist ja schon das erste Beispiel, wenn dann 90% deiner sozialen Kontakte von heute auf morgen einfach wegbrechen.
Ja.
Also das, nein, das ist keineswegs immer selbst verschuldet und ist jetzt auch nicht eine Erscheinung, die jetzt exklusiv so für Leute in unserem Alter oder so Anfang der 20er, so dieses Phänomen Post-Corona, man sitzt nur noch zu Hause.
Ja, voll.
Das betrifft eher sogar ältere Leute, das Thema Einsamkeit. Und natürlich alte Leute ja doch insbesondere, oder?
Absolut. Ich glaube, von der absoluten Zahl sind alte Menschen eher betroffen. Was gerade so das Riesenproblem ist, ist, dass der Anstieg von Einsamkeit bei, ich sage jetzt mal, unter 30-Jährigen, keine Ahnung, bei der jungen Generation, überproportional stark angestiegen ist.
Ja. Ja, klar. Ja, und das ist ja dann so, wenn das schon so früh anfängt, dann sind natürlich die Aussichten nicht rosig, weil im Alter wird es ja tendenziell schlechter. Und da muss man dann ja auf sein soziales Fundament zurückgreifen, was man sich hoffentlich in jungen Jahren aufgebaut hat.
Ja.
Ja. Also wir können mitgeben, Leute, geht vor die Tür.
Ja.
Schafft euch, wenn es geht, soweit es geht, ein stabiles Fundament an sozialen Kontakten.
Ja. Wenn ihr schon Freunde habt, schreibt ihnen mal wieder, sagt, hey, wie geht's? So die alten Schulfreunde, die man ewig nicht mehr gesehen hat, wenn einem was dran liegt, hey, wie schaut's aus? Ich bin im Land. Oder einfach mal ein Videocall. Auch da zum Instandhalten ist doch 1A. Mega.
Ja. Und weil du vorhin meintest, ja, manchen fällt es schwer, dann in diese Interaktion zu treten. Ich meine, das zu sagen, geh raus und such dir Freunde, das ist wie geh raus und lern fliegen.
Ja.
Aber es gibt schon Mittel und Wege. Also ich denke da jetzt beispielsweise an Vereine. Das muss nicht mal ein Sportverein sein, aber
guter Punkt.
Bei jeder Art, mein Gott, geh in den Kegelverein oder Tierzüchter oder wie auch immer, aber da hast du qua deiner Position als, hey, ich bin Mitglied, ich bin Teil von so einer gemeinsamen Organisation. Allein deswegen bist du da schon Teil von irgendwas und siehst ja zwangsläufig dann andere Leute.
Ja.
Das wäre sowas, da hätte halt, glaube ich, jeder eine Chance.
Total.
Ja.
Das ist ein guter Punkt.
So.
Ich bin dann auch fast so weit, ich würde das dann da stehen lassen, weil das Thema können wir jetzt doch unfassbar ausufern lassen. Wir wollen ja auch ein bisschen andere Sachen reden.
Ja, es ist ja auch schon wieder so ernst.
Ich meine, ich habe da kein Problem mit. Ich finde das sehr, sehr angenehm. Aber man muss ja so ein bisschen Abwechslung reinbringen. Deswegen, um das Ganze so ein bisschen aufzulockern, hast du irgendwas, worüber du reden willst, was dich aktuell nicht belastet, aber was dir so in deinem Alltag aufgefallen ist, was du uns mitteilen möchtest?
Ja, ich habe natürlich was dabei. Das ist klar.
Das hätte ich's gewusst.
Nachdem jetzt vom Mediziner einen kleinen Einblick in die Geschichte oder in das weite Feld der Schmerzempfindlichkeit bekommen haben, gibt es von mir heute eine kostenlose Rechts- und Lebensberatung.
Mm.
Und zwar geht es um das Thema reich heiraten. Also vielleicht ist ja der ein oder andere interessierte Zuhörer da. Oder jemand, der das durchaus vorhat. Erstmal muss ich sagen, dieses Modell, das muss jeder für sich selber entscheiden. Nichts ist verboten. Ja, ich nehme mir keine Wertung vor. Deswegen möchte ich nur, ich möchte sogar befeuernde Hinweise geben, auf was man achten muss. Also das Klischee ist ja immer, ich heirate, ich sag's jetzt mal gleich schon mal Gender-Disclaimer, also das Ganze geht natürlich auch andersrum, aber ich mach's jetzt mal anhand des Klischeefalls.
Mhm.
Also der typische Fall, hey, ich heirate alten, reichen Sack, sagen wir junge, Anfang 20-Jährige und der, was weiß ich, 60, 70 plus Typ. Ich heirate da reich ein und grab mir da dann das Cash. Ich gehe jetzt davon aus, deutscher ist deutscher Raum, ne? Es gilt deutsches Recht.
Deutscher Baulöwe.
Das ist der Fehler. Das ist der absolute Riesenfehler. Warum? Okay. Kurzer Hintergrund. Ich vereinfache es jetzt mal ganz stark. Letztlich gilt für Ehen und danach, wenn sie geschieden werden, die sogenannte Zugewinngemeinschaft bedeutet, letztlich das, was du nach der Scheidung, was jeder bekommt, da wird nur der Betrag oder die Vermögenswerte betrachtet, die während der Ehe erwirtschaftet wurden. Das heißt, im Zeitraum der Ehe. Ganz vereinfacht gesagt, ich heirate 2020, lass mich scheiden 2024, also wird in diesen 4 Jahren geguckt, was haben beide zusammen erwirtschaftet, 50-50, passt. Und das, was du vor der Ehe hattest, an Vermögenswerten, das wird da überhaupt nicht mit einberechnet. Sprich, du heiratest den Milliardär, der ist 78, du heiratest ihn, mit 80 geht er drauf, dann bringt es dir insofern nichts, weil nur für den Anteil, den du kriegst, diese 2 Jahre der Ehe berücksichtigt werden und nicht die 2 Milliarden, die er davor schon in seinem Vermögen hatte. Ja? Der alte Fehler. Es gibt andere Möglichkeiten, das zu regeln, ne? Ehevertrag oder Gütergemeinschaft, bla bla, ist mir alles bewusst. Nur deswegen jetzt hier der kostenlose Tipp. Der alte Reiche sagt, das ist nicht der Weg. Jung, mit Potenzial, ja, mit der BWLer würde sagen, Humankapital, finde ich ein ganz schreckliches Wort, aber es ist so. Da musst du ansetzen, ja. Das heißt, Leute, wenn das euer Plan ist, dann junge Ärzte, junge Anwälte, da gibt's
Sucht
was
euch
zu
einen
holen.
jungen, einsamen ITler.
Ja, das muss ja auch, aber dann muss ja auch praktisch der Cash-Income muss ja dann auch möglichst hoch sein während der Ehe. Und das heißt, was zu empfehlen ist, ist halt früh zu starten und dann natürlich das Ganze möglichst lang auch am Laufen lassen. Sprich, das ist mein Tipp für heute an die jungen Dynamischen mit Geldpotenzial. Da muss man sich einnisten.
Okay, da jetzt eine Frage aus meiner Perspektive als geldgeiler, unglaublich gut aussehender 24-Jähriger. Wenn ich mir jetzt eine 70-Jährige angel und jetzt ist aber also jetzt ist für mich die Frage, wie genau definierst du diesen Vermögensgewinn? Könnte man einfach sagen, okay, Sugar Mami kauft jetzt ein neues Haus, da ziehe ich mit ein und dann verstirbt die Gute und ist dann die Frage, zählt dann dieses Haus als Vermögensgewinn, weil es nur gekauft worden ist und kriegt dann die Hälfte von dem Haus? Oder sagt man dann, okay, die hat es gekauft, das ist sowieso alles ihrs? Und das war schon vorher ihr Vermögen.
Ja, das
Deswegen.
kommt darauf an, wann das Haus gekauft wurde.
Okay, also nach Eheschluss.
Nach Eheschluss. Da ist jetzt dann wieder die Frage, von was wurde. Wenn das Haus natürlich von dem Vermögen, was davor schon da war, wird es schwierig. Wobei da würde ich sagen, es ist durchaus ein in der Ehe erwirtschafteter Wert. Bin ich mir nicht 100% sicher, aber ich würde sagen, das Haus, was nach Eheschluss gekauft wird, ist dann mit drin.
Ist dann alles, was nach Eheschluss gekauft wird, mit drin? Dass man jetzt sagt,
Ja,
okay,
alles, was nach
ich sorge jetzt
Eheschluss
dafür.
gewonnen wird. Also
Ja.
typischerweise, du musst ja, typischerweise sind es halt, ist es halt der Arbeitslohn. Ne? Das ist ja, diese Vorschriften gibt es ja vor allem von dem etwas archaischen Hintergrund, der Mann verdient das Geld, die Frau macht den Haushalt. Und das, was halt der Mann dann während der Ehe reinwirtschaftet, da kriegst halt bei Ehescheidung die Frau dann zumindest die Hälfte daraus.
Ist alles fair? Da ist jetzt nur für mich, okay, Sugar Mami verkauft jetzt irgendwie ihre 200 Apple-Aktien, um sie jetzt in eine riesenneue Villa hinzustellen.
Ja.
Dann erwirtschaftest du ja, also würdest du dann sagen, okay, das ist praktisch, ist eigentlich ihr Geld, sie hat es nur umgeschichtet von den Aktien auf das Haus und ist trotzdem alles noch ihres? Oder sagst du, sie hat Gewinn erwirtschaftet durch diesen Aktienverkauf, deswegen habe ich da jetzt einen Anteil, weil das ihr Zugewinn ist und damit unser Zugewinn und von diesem gemeinsamen Zugewinn ist ein Haus gekauft worden?
Das hängt dann, denke ich, wieder davon ab, ob jetzt das, was sie dadurch erworben hat, wie jetzt das Wertverhältnis ist. Wenn du jetzt Aktien im Wert von 1 Million gegen ein Haus eintauschst, was halt 1,5 wert ist, dann hast du natürlich einen Zugewinn von 500.000. Ist das Haus weh? Weil ganz, ganz wichtig, Zugewinn geht ja auch negativ.
Aber wo kommen die anderen 500.000 her? Ich gehe jetzt nochmal davon aus, dass das Haus ja keinen Wertgewinn macht in diesen 2 Stunden. Also weil das Haus ist ja 1 Million wert. Und ich gehe jetzt mal davon aus, das Haus ist immer noch 1 Million wert bei Versterben meiner Sugar Mommy.
Okay, nein, nochmal. Also, du hast gerade mit Aktien angefangen.
Ja.
Also, bei Eheschluss hat deine Sugar Mami schon Aktien im Wert von 1 Million.
Ja.
Und die verkauft sie jetzt, während ihr verheiratet seid.
Ja.
Verkauft die und kauft davon dann ein Haus, was insgesamt dann 1,5 Millionen wert ist.
Okay, und die anderen 500.000 aus ihrem Girokonto.
Naja, das ist ja praktisch das ist ja das, was du gerade als Umschichtung bezeichnet hast. Die habe ich ja verkauft, um das Haus zu kaufen.
Ja.
Und ich habe das Haus ja gekauft, um damit ein gutes Geschäft zu machen. Das heißt, ich hätte 500.000 ja plus gemacht. Ich
Nee, also
verkaufe.
mir geht es um, das Haus ist auch 1 Million wert. Das Haus kostet 1 Million, weil es 1 Million wert ist. Und
Aber
ich
dann ist
verkaufe
das ein
1 Million
Gewinn null.
Aktien. Aber dann gehört trotzdem alles noch meiner Sugar Mami, obwohl sie zwischenzeitlich Einnahmen hatte aus diesem Aktienverkauf.
Ja gut, aber die sind ja wieder weggegangen für das Haus. Also du musst ja wirklich
Okay.
schauen am Ende, was ist
So netto,
in deinem
netto.
Vermögenspool drin.
Okay,
Und
okay,
das geht
okay.
auch negativ. Ist das Haus nur 800.000 wert, ist der Zugewinn minus 200.000.
Da müsste ich sie jetzt ausbezahlen, oder?
Ja, würde sie dann sterben, dann ist nicht, ja doch, wenn sie dann stirbt oder es wird geschieden oder wie auch immer, dann wird es natürlich als negativer Posten eingerechnet. wie gesagt, ich will jetzt nicht zu tief rein.
Ja.
Ich wollte nur den Lebensadvice geben,
Interesting.
Sich nicht an die Alten ranzuschmeißen, weil es bringt im Zweifel nichts.
Ja.
Sondern eben an die jungen Leute ran. Okay. Damit haben wir eine Rechtsberatung, eine medizinische Beratung für heute abgehandelt. Das ist ja fast schon geistreich. Das kann ja eigentlich nicht sein.
Und deswegen, dann fängt eine unglaublich gute Überleitung ein. Da würde ich nämlich gerne vom Kuga zu anderen wilden Tieren kommen. Schlecht gelöst, ne? Schlecht gelöst. Aber
super.
Das ist eine ganz eine wichtige Frage, die man sich eigentlich mal stellen muss. Diese Frage ist ein Icebreaker par excellence. Wir haben beide schon ein paar Gedanken reingesteckt. Und die Frage wäre, welches Tier könntest du im 1 gegen 1 gerade noch so besiegen? Was ist das Gefährlichste, was du alleine wegboxen kannst? Wenn du davon ausgehst, du nackig oder halt zumindest in Unterhose, Faust, nur deine Fäuste und unglaublich starker Willen gegen ein Tier. Was packst du gerade noch so?
Okay. Ja, setzen wir doch mal beim Puma an.
Mhm.
Raubkatzen im Allgemeinen.
Mhm.
Wird schon schwer.
Also bei so einem Kuga wäre ich, glaube ich, komplett raus.
Also ich kann halt schlecht einschätzen, wie, also ganz ehrlich, ich glaube, die Fäuste sind für den Arsch. Ich glaube, wenn, dann muss man es übertreten lösen.
Oder ich glaube, erwürgen. Ich glaube wirklich hier.
Okay, ja, würgen. Aber wie kommst du in die Würgesituation, wenn der andere dich halt beißt? Ne?
Ja, also keine Chance, das ist der Hops. Die einzige Raubkatze, die ich wegkriege, ist vielleicht ein Luchs.
Die Frage ist ja, die sich daran anschließt, also wie ist das Setup? Stehen wir auf einer Wiese uns gegenüber und dann heißt so ein bisschen Mexican Standoff aufeinander zurennen, dann bist du ja eigentlich immer rasiert, weil du ja, also das Erste, was du ja machen würdest, wenn so eine Raubkatze zurennt, ist ja, denke ich mal, reintreten, oder?
Wahrscheinlich auf den Rücken fallen lassen, würde ich sagen, irgendwie Hals schützen und dann hier mit den Füßen auf die Schnauze zielen, ja. Das ist meine Intuition.
Das Problem ist, da hast du ja schon das Problem, dass ja dann, wenn dir in den Fuß gebissen wird, hast du ja schon das erste Problem. Das heißt, der Mensch ist ja auch instant außer Gefecht gesetzt.
Ja, absolut.
Also beim erstbesten Angriff, selbst wenn dir nur der Rücken gekratzt wird, da klappst du doch schon zusammen wie ein Kartenhaus.
Ja.
Also Raubkatze schwierig, aber da kann ich schlecht einschätzen, vielleicht hat auch der menschliche Tritt so eine Wucht, dass wenn du diesem Tier einfach mit voller Möhre gegen den Kopf trittst.
Ich glaube, so viel Druck kannst du nicht aufbauen.
Und die Frage ist auch, ist das so intelligent oder bricht man da sich halt dann nicht den Fuß, weil dann ist es sowieso over.
Ja.
Weil würgen ist wahrscheinlich schon eine Idee.
Würgen ist eine Idee. Wenn ich jetzt so ein bisschen drüber nachdenke und so ein bisschen Tiere im Kopf durchgehe, der gemeinsame Faktor, der, glaube ich, rauskommt, ist, je schwerer das Tier, desto mehr Probleme hast du. Weil alles, was schwerer ist als du, kann dich relativ problemlos umschmeißen. Und wenn du auf dem Rücken liegst, sieht schon mal scheiße aus. Vor allem, wenn dein Gegner ein Vierbeiner ist. Wo ich jetzt mal von ausgehe, sind eigentlich so ziemlich alle Tiere, gegen die du kämpfst. Außer du nimmst irgendwie Schimpansen mit rein. Die sind auch irgendwie Vierbeiner, aber können auf zwei Beinen laufen.
Schimpansen würde man rasieren. Außer jetzt
groß. Schimpansen wird dich komplett zerlegen. Du hast keine Chance.
Also der Konstantin,
no way.
Großer macht dich natürlich platt, aber so ein Pavian oder so?
Nein, der fickt dich komplett.
Meinst du?
Komplett. No chance. No chance.
Es gibt viele Affenarten, aber ein Affe, der kleiner ist und jetzt keine krasse Bisskraft hat.
So ein Schimpanse ist deutlich kleiner als du. Hast du mal gesehen, wie unverdammt muskulös die Dinger sind? Die klettern ja nur auf Bäumen rum den ganzen Tag. Die
machen auch,
24/7 Workout. Ja.
Scheiße.
Aber die Viecher sind krank und die haben halt noch Zähne. Die haben mehr Eckzahn als du. Und damit ist
es so ein bisschen. Der menschliche Biss, kann der irgendwas?
Akut wenig.
Da sind wir von unserem Dinkel-Avocado-Toast schon so degeneriert. Da ist nichts mehr mit Biss.
Also ich glaube, wir haben sogar eine relativ hohe Bisskraft, aber halt eher so Richtung Nüsse knacken. Wir haben halt keine richtigen Zähne.
Ja.
Das glaube ich nicht richtig. Also menschliche Biss kann relativ wenig. Also ich würde mal sagen, alles, was an Affen auch nur das halbe von dir wiegt, zerlegt dich gnadenlos. Bei Affen wäre ich komplett raus, würde ich mich nicht trauen.
Also ein Schimpanse, glaube ich, halte ich nicht für unmöglich. Körper ist Ciao Kakao.
Nee, ein Schimpanse macht dich fertig. Da auf dem Berg sterbe ich.
Sehe ich nicht. So ein Scheißviech.
Das sehe ich nicht an. Das Gewicht ist egal. Schau dir einfach mal an, wie muskulös die Viecher sind. Das ist krank. Das ist wirklich krank. Der dreht dir mit einem Arm das Knick um.
Ja, shit, ich bin gerade in der Live-Recherche, das
Ja.
sieht ziemlich uncool aus.
Ja.
Aber mich würde das Gewicht natürlich mal interessieren.
Ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt.
Wobei, ob das so viel ändert dann.
Ich meine, umschmeißen kann er dich nicht, aber der reißt dir wahrscheinlich einfach die Arme ab. Oder
Also
wahrscheinlich
40 bis
auch.
60 Kilo der Erwachsene.
Ja gut, ich meine, wenn der volle Kanne auf dich zurennt, dann bleibst du auch nicht stehen. Der schmeißt dich
Ja
um.
gut, aber das würde ja bei einem Mensch wäre das ja genauso. Und den kann ich ja mit den Armen abwehren. Der hat jetzt keine Krallen. Oder würde so ein Schimpanse auf Biss gehen, ist die Frage.
Ultra, ultra. Safe.
Meinst du, dass
Schau dir die Zähne an.
mir
Schau dir die
Biss reißen
Zähne an.
würde?
Safe, schau dir die Zähne an. Das Ding zerlegt dich. Keine Chance. Keine Chance.
Aber was ist denn, also der rennt mit vier Beinen auf mich zu.
Ja.
Was ist, wenn ich sprinte mit meinen über 80 Kilo? Und auch volle Kanne in den Rhein kachel.
Ja, dann fliegt er theoretisch um.
Also, weil der läuft ja auf vier Beinen, der läuft ja relativ niedrig. Wenn ich im Vollsprinten dann irgendwie mit Füßen voraus in den Rhein springe.
Also, du musst halt koordinativ schaffen. Wenn du ihn nicht triffst und der weicht dir irgendwie aus, bist du sowieso gefickt.
Ja, oder wenn ich halt irgendwie mit meiner Schulter dann so reincheck oder wie auch immer.
Ich
Klar
glaube.
brechen die wahrscheinlich dann die Schulter, aber dann kommen 80 Kilo mit. Vollsprint, ich sage jetzt mal 20 km/h, keine Ahnung, was man so rennen kann. 25 vielleicht.
Ja.
Kommt das in den Rhein? Der Impact ist schon, den würde ich da nicht unterschätzen.
Ja, er muss halt mitmachen und gegenrennen. Das ist das Ding. Und dann ist die beste Chance, die du wahrscheinlich hast, ihm den Schädel wegzutreten. Dann ist Tritt, glaube ich, wirklich deine beste Waffe, dass du einfach das Gewicht irgendwo drauf kriegst.
Weil es kann ja nicht sein, dass ein Schimpanse, der kleiner ist und weniger wiegt, deutlich Outrange gegen den Menschen.
Ja, ich glaube halt einfach, die grundlegende Muskulatur ist unendlich böse und halt die Zähne.
Ja gut, aber wie gesagt, wenn ich auf den zu renne, dann kommt er prima zuerst mal nicht zum Biss.
Nee, okay, du rennst auf ihn zu, aber wie willst du den umbringen?
Ja, halt erstmal durch den Impact kannst du den noch komplett. Also wenn auf dich ein Mensch zurennt mit 80 Kilo und dich dann umcheckt, da bist du doch auch erstmal zumindest mal benebelt am Boden.
Schon, aber ich glaube, die Situation lässt den Schimpansen nicht zu. Der Schimpanse rennt da nicht volle Kanne bei
Aber
dem
ich jetzt ein
Leben rein.
bisschen weniger Schimpansen-Knowledge, da bist du natürlich auch einfach evolutionär näher dran als ich. Deswegen, ja, mal sehen. Mal sehen. Okay, Schimpanse, schwierig, schwierig. Raubkatze haben wir gesagt, ist raus.
Ja.
Ich
Wolf,
glaube,
glaube ich, ist der auch raus.
ein Wolf zerfickt der Mensch.
Ja, ich bin aber ehrlich, da hätte ich mehr Angst vorm Schimpansen. Also
Also
komplett auf den Wolf.
ich würde einen Wolf wegklatschen und du auch.
Ein Wolf. Wirklich
Ja.
ein Wolf. Nie im Leben.
Junge, die sind nicht mal hüfthoch, die Dinger. Die trittst
Ja,
du durch
nie.
den Raum.
Nie im Leben zerlegst du den Wolf.
Ja,
Never.
man muss doch mal seine Trümpfe ausspielen. Ich meine, dass ich dem nicht die Hand schüttel, ist doch klar. Ich kachel voll gegen den und trete da rein, was das Zeug hält.
Okay. Meine Theorie, der nimmt einfach sein Riesenscheißgebiss und zerfleischt dich einfach nach und nach.
Ja, beißen ist natürlich schlecht. Das ist die Frage, was der macht. Wenn der
Hat der
aufeinander
Wolf
zurennt,
Bock?
wenn der
Ich
wenn
glaube, den
aufeinander
nicht.
zurennt und der springt ab und dann in der Luft geht er in den Biss rein, das ist natürlich schlecht. Aber es muss ja einen Moment geben, wo ich die Chance habe, irgendwie ihm am Kopf zu treffen oder so.
Ja, also so ein 100% du stirbst, ist es wahrscheinlich nicht, aber die Chancen sind, glaube ich, nicht zu deinem Vorteil.
Beim ersten Biss bist du raus, das ist klar.
Ja, ich glaube, also du musst wirklich verdammt gut sein, dass es nicht zum ersten Biss kommt.
Ja, du hast eigentlich nur eine Chance, und zwar ganz am Anfang.
Ja, da gehe ich mit. Da gehe ich mit.
Weil ich glaube, in dem Moment, wo der halt irgendwie abspringt oder wie auch immer und so ein Biss ansetzt, wenn du es halt da irgendwie schaffst, irgendeine Art Treffer zu setzen, ganz
Ja.
ehrlich, die haben doch kleine Köpfe, wenn du da als Mensch dagegen trittst.
Ja.
Ich glaube, das scheppert erstmal richtig gewaltig.
Was ich mir gerade noch so vorstellen könnte, wenn ich drüber nachdenke, du opferst einen Arm und mit dem anderen versuchst man zu würgen.
Du opferst einen Arm. Wieso muss ich einen opfern?
Im Sinne von, der beißt sich da fest. Weil der wird ja auf Biss gehen.
Ja.
Und dann dass du den praktisch in den Arm irgendwie reinbeißen lässt und ihn einfach so ein bisschen arbeiten lässt und währenddessen schwingst du dich so rum und versuchst ihn dann so zu erwürgen mit dem anderen. So als rechts, du opferst deinen linken Arm, bringst dich rum und versuchst dann so wegzuknicken. Weil mit dem geopferten Arm, da wirst du nicht mehr richtig zudrücken können. Das musst du dann einarmig lösen, glaube ich.
Ja. Okay, Wolf schwierig, Fuchs ist aber easy
Fuchs,
way.
Fuchs ist easy, ja.
Aber ich glaube auch, Wolf wär durchaus drin. Okay, scheinbar, da scheiden sich ein bisschen die Geister. Ich glaube, das müssen wir mal auch dann an die Zuhörerschaft mal outsourcen, das Thema.
Was wärst du
oder was kriegen? Ja. Aber insgesamt muss man sagen, ist der Impact schon relativ schlecht.
Ultra.
Also, weil. Gibt es irgendwas, was von der Körpergröße oder Länge größer ist und man sagen würde, aber das wäre durchaus drin?
Da war ich früher der Meinung, du hast so eine 50-50-Chance bei einem Krokodil, weil Krokodile haben eine unglaublich krasse Bisskraft, kriegen aber ihr Maul fast nicht auf. Also wenn das Viech einmal verbeißt, kannst du ihm einfach das Maul zuhalten mit einer Hand.
Mit einer Hand?
Mit einer Hand, das geht. Die haben überhaupt keine Kraft, ihr Maul aufzumachen, weil das brauchen sie eigentlich nicht. Also wenn du so weit kommst, du kannst ihm einfach das Maul zuhalten. Dann bin ich aber auf den Trichter gekommen, die können sich einfach umdrehen. So Richtung Todesrolle, geht ja nicht nur im Wasser, können sie auch auf Land rein, wahrscheinlich ein bisschen.
Ja, vor allem haben die nicht so einen mächtigen Schwanz irgendwie, mit dem dich dann hauen.
Also meine Idee war dann, dass du dann der springt an dir vorbei, versucht dich zu schnappen, du kannst ausweichen und hockst dich dann so ein bisschen auf ihn drauf.
Ja.
So, jetzt sollte das Ding nicht so unfassbar groß sein, dass er dich direkt abschütteln kann, weil dann bist du natürlich raus. Dann war es das. Aber wenn du so ein bisschen drauf bleiben kannst, war dann meine Theorie, dass du ihn auch irgendwie erwürgen kannst. Dass du ihm dann so einen Umarm rumkommst.
Okay.
Je mehr du darüber nachdenkst, desto dümmer wird das Ganze, weil ich glaube, da brauchst du ja unglaublich viel Kraft, den zu erwürgen. Weil der Hals ist, glaube ich, auch relativ stabil. Einfach mit dieser unglaublich harten oder zähen Reptilienhaut. Und ich bin da mal irgendwann drauf gekommen, dass die Viecher unfassbar schnell an Land laufen können.
Ja, können sie.
Und da bist du ziemlich raus.
Könnte man nicht davon sprinten? Wäre das möglich?
Wahrscheinlich geht's.
Ey, sind so schlecht aufgestellt. Das gibt's ja nicht. Wir verdammten, degenerierten, biologischen
Kreaturen,
ey.
Ja, der Mensch brilliert halt durch das Nutzen von Hilfsgegenständen. Mein Deutsch ist gerade im Arsch. Also halt Waffen bauen können.
Ja.
Ich meine, gib mir so einen super simplen Speer mit so einem scharfen Stein vorne dran, dann sieht das ganz anders aus. Dann sieht das Messer was ganz anderes.
Ja, klar. Und dann kann ich dem noch was Philosophisches runterbeten und dem was über Einsamkeit erklären.
Und was wir schon mal als Thema hatten, der Mensch ist ein verdammt guter Dauerläufer.
Das stimmt, ja. Aber wir haben ja gesagt, es muss ein 1 gegen 1 sein, wo nur einer rausgehen kann. Das heißt,
ja, und
Laufen bringt ja recht wenig.
Ja, und ohne Waffen, glaube ich, bist du als Mensch aber.
Ja, es würde ja schon ein simpler Stein in der Hand reichen, oder?
Macht schon Unterschied, ja. Dann danke ich beim Wolf, also wenn du den richtig, wenn du den guten Stein hast, wo Gewicht dahinter ist, der relativ spitz ist, und dann opferst du irgendwie einen Arm, dann gehe ich fast mit, dass du den Wolf kriegen würdest. Das würde ich dir fast geben.
Also ich glaube, ich würd mir auch den Wolf so zutrauen, aber da sind wir jetzt im hochspekulativen Bereich, bei dem wir auch zu, glaube ich, keinem Resultat kommen, was irgendwie was irgendwie allgemeingültig ist.
Ja.
Das heißt, wir schließen ab mit du sagst Schimpanse nein, ich sag Schimpanse ja, alles mit Biss schlecht,
ja.
Raubkatzen schlecht, Fuchs Instant Clap und unter Umständen ist vielleicht sogar ein Krokodil drin.
Ja, im Zweifelsfall lieber, keine Ahnung, irgendeine Schusswaffe mitnehmen, was dir die besten Chancen. Gut.
Ja, okay.
Alles so. Geklärt.
Mein Lieber, was steht auf der Tagesordnung? Ich würde fast vorschlagen, wir gehen zum Ranking über.
Ja, Top 3 Ranking.
5.
Und dann Top 5, ja, wir haben ein paar geskippt. Für mich ist jetzt Top 3.
Okay.
Aber dann möchte ich dich fragen, für was ein Ranking hast du dich heute entschieden? Haben wir uns heute entschieden?
Ja, wir werden heute uns mit dem Thema Gesellschaftsspiele auseinandersetzen. Im weitesten Sinne, sprich darunter fallen Kartenspiele, Brettspiele, sonstiges.
Trinkspiele, muss ich dazu sagen, haben wir jetzt mal mit reingenommen.
Was haben wir reingenommen?
Trinkspiele haben wir mit reingenommen.
Trinkspiele haben wir gesagt, nehmen wir mit rein, genau. Ich habe jetzt auch Glücksspiele mit reingenommen.
Ich weiß, worauf du hinaus willst. Habe ich auch dabei, ja.
Okay, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, weil ich habe anders als die letzten Male gar kein vorgefertigtes, gar keine Vorauswahl getroffen.
Das wird jetzt sehr live.
Wir gehen jetzt mal absolut live rein. Und ich würde vorschlagen, wir machen einfach immer abwechselnd einen aus der Liste. Oder wir haben ja beide eine Liste dabei.
Mhm.
Und sobald halt ein Top 5 Anwärter ist, müssen wir halt dann näher drüber sprechen.
Voll. Meine Herangehensweise wäre jetzt gewesen, ich habe so ein Spiel, wo ich weiß, davon das sind wir beide ziemlich heiß dabei, wir kennen es beide sehr, sehr gut.
Ja,
und
wenn man
das als Referenzpunkt nimmt, dass man sagt, okay, ist es drüber, ist es drunter.
Das heißt, du möchtest es als allererstes anbringen?
Ich möchte es als allererstes anbringen, dass wir so einen Orientierungspunkt haben. Weil kann mir das gut in den Top 5 vorstellen und wenn es drunter ist, ist die Chance hoch, dass es nicht in den Top 5 landet.
Also ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt beide sagen, am Ende auf der 1 ist.
Echt? Okay. Dann wollen wir es auf 3 sagen. Jetzt war wahrscheinlich was ganz Verschiedenes, aber...
Ja, okay. 3, 2, 1, Wizard.
Ja, okay, doch.
Okay.
Wizard ist sehr, sehr stark. Wizard ist sehr, sehr stark.
Die Frage ist, müssen wir noch jedes Spiel für die Zuhörerschaft erklären? Ich würde sagen, nein, weil Spiele erklären würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Wir müssen einfach hoffen, dass die Spiele bekannt sind. Ich habe aber auch eigentlich nur Spiele dabei, die man kennt.
Ja, was wir machen können, wir können so grob einordnen, worum es im Spiel geht. Ich meine, Wizard ist ein Kartenspiel, ist ein Stichspiel. Und damit ist eigentlich grob gesagt, was Sache ist.
Mit der Besonderheit, die Stiche vorher anzusagen.
Genau.
Also bei anderen Spielen, das ist ein bisschen der Reiz. Ja. Deswegen ist so ein bisschen wie letzte Woche bei Galaxy on Fire 2, dachte ich mir jetzt, das war jetzt so das Einzige, was ich mir vorher dachte, dass Wizard am Ende wahrscheinlich auf der 1 landet. Aber wir haben noch eine Sache gar nicht geklärt. Was sind denn die Parameter, nachdem wir die Positionierung bestimmen?
Also meine Intuition wäre jetzt gewesen, wie viel Spaß kriege ich damit über meine gesamte Lebenszeit, voraussichtlich. Also du musst halbwegs oft spielen können und du musst möglichst viel Spaß dran haben. Und dann
also
ist ja auch Spaßfaktor aber aufsummiert. Ich habe da so ein, zwei Spiele drauf, wo ich sagen würde, hey, da habe ich bei einer Runde, habe ich dann nochmal mehr Spaß als bei Wizard. Aber die sind zu kompliziert oder zu groß oder dauern zu lang, als dass man die wirklich oft spielen könnte.
Also für mich spielen noch ein paar mehr Sachen rein als reine Spielfreude.
Mhm.
Denn ich finde zum Beispiel wichtig Dauer.
Ja,
Dauer der einzelnen Runden. Weil da wird es dann nachher ein Spiel geben, was für mich deswegen schon ausscheidet. Weil ein Spiel, was partout nie unter 1,5 Stunden für eine Runde dauert, finde ich, ist schon schlecht dabei. Dann ist, finde ich, noch wichtig, Komplexität. Sprich, wie schnell kannst du es auch 9 Leuten beibringen? Das finde ich ist wichtig. Und auch so ein bisschen die Frage nach, das finde ich eigentlich extrem wichtig, Mobilität. Wo und wann kann ich das Spiel überall spielen? Was natürlich automatisch Kartenspiele ein bisschen höher rankt, aber so ist es auch meiner Ansicht nach.
Ja.
Ne?
Ja.
Also beispielsweise bei Monopoly, das kannst du halt nicht am Strand zocken. Ne? Das ist klar.
Ja.
Und das ist auch gleichzeitig ein Downer dafür. Aber Monopoly kommt gleich noch.
Kommt gleich
jetzt
noch,
machen wir es nicht. Frage, Wizard.
Ja.
Das heißt, du sagst, Wizard ist nicht auf der 1.
Also ich möchte es nicht kategorisch auf die 1 setzen. Also ich finde es unfassbar stark und es wird wahrscheinlich am Ende wieder auf die 1 rauslaufen. Ich würde es auch jetzt einfach mal auf die 1 setzen, dass wir einfach einen Referenzpunkt haben.
Ja, das finde ich gut. Oder lass es uns mal auf die 2 setzen, dann können wir immer noch sagen, ist 1 drüber oder ist 1 vielleicht trotzdem drüber.
Okay.
So.
Und
ich würde reinretten mit dem ersten.
Dann hau rauf, mach das.
Und zwar habe ich natürlich mich mal wieder parallel der Liste bemüht an den meistverkauften.
Stark.
Da sind jetzt natürlich nur Brettspiele, also Boardgames drin.
Mhm.
Sprich, ja gut, bei Karten und nicht gegenständlichen Spielen ist es natürlich schwer zu bemessen.
Mhm.
Aber da Platz 1 mit 275 Millionen verkauften Kopien fast doppelt so viele Verkäufe hat wie Platz 2, dachte ich, ich reite damit rein. Die Frage ist, kannst du es erahnen? Also Brettspiel, 275 Millionen verkaufte Kopien, meistverkauftestes Spiel.
Ja, für mich wäre das jetzt irgendwas Richtung Mensch, ärgere dich nicht, beziehungsweise einfach so eine Spielesammlung, weil es einfach überall...
Mensch, ärgere dich nicht, ist das populärste Spiel in Deutschland, aber nicht weltweit. Kein...
Weltweit? Ach.
Wir haben es schon, der Name ist schon gefallen.
Es ist nicht Monopoly, oder was?
Es ist Monopoly.
Geh weg. Ich wollte es nämlich vorhin anbringen, weil ich wollte Monopoly reinbringen, als ich habe eine sehr, sehr starke Meinung und da lasse ich nicht mit mir diskutieren. Das ist für mich ganz klar der letzte Platz. Ich hatte nie in meinem Leben so wenig Spaß wie beim Monopoly-Spielen.
Finde ich überragend. Erstmal, ich liebe ja Statements, die ein bisschen kontrovers sind und auch eindeutig. Also nicht hier bla bla Monopoly, Schramm der Top 5, nee, gleich letzter Platz. Also meine Meinung zu Monopoly ist auch eher weiter unten. Jetzt ist die Frage, warum ist es bei dir so, dass es wirklich kategorisch der letzte Platz ist?
Es dauert unfassbar lang.
Ja.
Es ist relativ früh absehbar, wer gewinnt, und dann dauert es einfach 2 Stunden, bis das wirklich entschieden ist. Die Chance, dass du bei Monopoly was reißt nach der ersten halben Stunde, geht gegen null. Das ist total für'n Arsch. Du kannst theoretisch hin und her handeln. 2 Drittel der Spielmechaniken sind komplett irrelevant. Du rennst rum, hoffst, dass du die guten Sachen kaufen kannst am Anfang, und damit ist das Spiel eigentlich gegessen. Dann ist es wirklich nur noch würfeln, bis das Spiel rum ist. Und es dauert so unfassbar lang. Ich habe in meinem Leben keine einzige Monopoly-Runde durchgespielt, weil
Das
es auch
stimmt.
ekelhaft war. Ich habe es mal 2,5 Stunden durchgehalten, da war ich vielleicht 12. Und es hat dann aufgehört, weil mein Kumpel einfach gerage-quittet hat, weil er keinen Bock mehr hatte. Und ich kann es voll nachvollziehen. Das war die einzige richtige Konsequenz, die er gezogen hat.
Also ich möchte in dein Horn der Wut noch mal ein bisschen reinblasen, denn okay, irgendwie schwierige Formulierung, aber egal. Jedenfalls, es gibt weitere Faktoren, die für mich Monopoly nahezu unspielbar machen. Du hast Faktor Zeit genannt.
Ja.
Faktor Rage, es ist einfach fucking frustrierend, vor allem weil mittlerweile als Erwachsener, es gibt einfach statistisch nachweisbare Strategien, die du halt fahren musst. Beispielsweise A, einfach möglichst alles kaufen, weil sie es auf Strecke rentiert.
Ja.
B, irgendwie dieses Eck orange-rot ist halt einfach
Genau,
statistisch overpowered.
ja.
So. Dann als angehender Jurist triggert mich die Sache, dass Hypothek bedeutet, ja, ich krieg die Hälfte und drehe die Karte um. Was für eine Scheiße, wer hat sich das ausgedacht? Das ist falscher als falsch.
Ja.
Und die Sache ist halt die, wenn du mit halbwegs geschäftsfähigen Leuten spielst, dann wird halt keiner so doof sein, dir eine Straße traden. Das macht überhaupt keinen Sinn. Unter keinen Umständen trade ich doch eine Straße jemanden, damit der dann Hotels drauf baut. Also, da muss ich sagen,
Ja.
Konzept, also meinetwegen Monopoly. Altersklasse 6 bis 12. Ja, da checken die Leute nicht, dann werden da irgendwie diese braunen Straßen gekauft oder so. Aber mit den Bahnhöfen und dieses Eck rot-orange, da bist du Chef im Ring. Und das ist allein schon die Zeitdauer, es ist einfach nur respektlos. Also
Ja,
ich
der Hölle.
persönlich gar kein Verständnis für Monopoly.
Nee, ganz klar letzter Platz. Kann man komplett in die Tonne treten. Das ist wirklich, da hast du als Brennholz hast du mehr Spaß, als wenn du spielst. Das ist unglaublich.
Da muss ich aber nochmal sagen, also wie ist es dann möglich, dass sich so viele ja auch verschiedene Editionen, also dann gab es auch teilweise das, wo du dann mit Bankkarten gespielt hast und so, oder irgendwelche historischen Sachen oder von jedem Scheiß, es gibt Monopoly Kidsbügel, Alter, was geht denn da ab?
Es ist irgendwie, jeder Haushalt hat es mindestens 1, 2 Mal, aber keiner spielt es. Und ich weiß nicht, warum sich das jeder immer wieder kauft. So traurig. Lass sie doch endlich mal pleite gehen. Wirklich, es reicht.
Ja, also wäre auch, aber gut, respektabel, also wer so ein unfassbar frustrierendes Konzept entwickelt, es ist halt das absolute Kapitalismus-Triggerspiel. Vielleicht gibt es manchen Leuten irgendwas.
Ich meine, die grundlegende Idee von Monopoly war ja auch eigentlich nur, Kapitalismus zu triggern. Da war ja die Idee aufzuzeigen, wie dumm das ganze System ist. Also dementsprechend, nee. Nee, Monopoly ist reich, das macht nur schlechte Laune. Das wird jetzt verbannt auf den letzten Platz und es reicht wirklich.
Also ich war ursprünglich nicht so schlecht dem eingestellt, aber jetzt mittlerweile, ich muss sagen, ich fahre komplett den Strudel mit runter.
Ja.
Also Monopoly in den Abgrund.
Ist wirklich eine absolute Unverschämtheit.
So.
Bist du. Eine Aufheiterung. Bist du ein besseres Spiel?
Ja, gib mal was Gutes her, komm.
Ein Spiel, das habe ich mit dir auch mal gespielt. Ich weiß nicht, ob du es selber hast oder ob du dich noch überhaupt noch grob daran erinnerst, aber Dominion.
Dominion, ich dachte es mir schon.
Ja.
Weil es ein Game ist, wo du absolute Psychose drin bist.
Ultra.
Ist auch
Ganz schlimm.
tatsächlich in den meistverkauften irgendwo im 20er-Bereich.
Krass.
Ein bisschen überrascht. Da muss ich sagen, das Spiel ist mir ein bisschen zu viel Roleplay und hier Zauberland.
Ja, okay. Sehe ich da drin gar nicht. Ich weiß, wo du herkommst. Meine so Punkteabzugspunkte, die ich anbringen möchte, ist halt, es dauert einen Ticken zu lang und es ist relativ aufwendig aufzubauen und wieder abzubauen. Ist jetzt nicht so eine unglaubliche Hölle wie Monopoly, aber es ist schon, hat einen gewissen Aufwand. Und du brauchst da wirklich Leute, die Bock drauf haben. Ist jetzt nicht so wie ein Wizard, wo du einfach reinschmeißen kannst und das funktioniert. Das ist schon, du brauchst Leute, die Bock haben. Du musst es erklären. Es ist nicht ganz einfach, das System. Ja.
Ja.
Muss die ein bisschen
Also
darauf einlassen.
Dominion, allein schon, glaube ich, kann aufgrund der Tatsache, dass ich es jetzt nicht so viel gespielt habe und da wäre ich auch nicht einverstanden, wenn das auf der irgendwo im Fünferbereich landet.
Okay.
Aber prinzipiell ist es kein schlechtes Spiel.
Mhm.
So. Ich würde sagen, ich fahre einfach. Pass auf, ich habe folgendes. Ich habe eine Liste an Spielen, die mir spontan eingefallen sind und die ich auch gut finde. Und dann habe ich mir ein paar Sachen rausgeschrieben oder habe ich mir chronologisch der Liste der meistverkauften Spiele, die habe ich mir auch noch runtergeschrieben, obwohl ich die teilweise jetzt hier nicht als Top 5 Anwärter bringen wollen würde.
Ja, dann hau auf.
Aber ich würde gehen mit dem zweitmeistverkauften Spiel aller Zeiten mit 150 Millionen Kopien und das wäre Scrabble.
Scrabble habe ich, glaube ich, nur zwei, drei Mal in meinem Leben gespielt. Fand ich nicht überragend. Es ist mir ein bisschen zu wenig Action für ein Spiel. Weiß nicht, mich
ja, holt
es nicht ganz ab.
Ist, wie soll ich sagen, du kannst auch Scrabble nur mit einem gewissen Schlag Mensch spielen, ohne das jetzt zu weit werten zu wollen, aber es erfordert natürlich schon ein bisschen, ja, einfach Deutsch- und Wortschatzkenntnisse. Wenn du damit jemanden spielst, dessen Wortschatz sich auf Parkuhr beschränkt, wird es natürlich einfach schwer, ne?
Ja. Ich würde auch im Sinne der Zeit einfach abhaken, mit wird nicht die Top 5 und wir gehen weiter.
Ja, wie gesagt, wir können auch manche Spiele mit zwei Sätzen rauskegeln.
Ja, würde ich machen. Würde ich auch machen, ja.
Dann hit me.
Mit einem Gegenpunkt, dass wir es abgehakt haben, weil du wirst raus wehtun, ist Werwolf. Ich würde es auch raus wehtun, weil es einfach zu lange geht und du brauchst, das ist wie bei Scrabble, du brauchst einen gewissen Schlagmensch.
Da muss ich was entgegenhalten. Ich habe das Spiel letztens auf im Trainingslager mit Kindern gespielt zusammen und da war das Spiel ganz anders, als wenn man es unter Erwachsenen spielt. Sprich, einfach mit weniger Rollen und viel direkter und da haben die Runden teilweise bei 10, 12 Leuten echt nur eine Viertelstunde gedauert.
Das ist geil.
Da fand ich es amüsant, aber da wird natürlich das Spiel auch ein bisschen zweckentfremdet. Ne? Da werden einfach wahllos Leute gemeuchelt, ohne Anhaltspunkte. Aber da, ja, aber Werwolf ist insgesamt einfach, und das ist mein größter Maluspunkt von Werwolf, es ist einfach zu. Es erfordert zu viel Setup, weißt du? Es muss ruhig sein, es müssen alle uneingeschränkt Bock drauf haben. Wenn du auf einer Veranstaltung bist, wo nicht jeder Werwolf spielt, wo nicht dezidiert Werwolf gespielt wird, ist es immer wack für die anderen.
Ja.
Deswegen, ich bin im Spiel prinzipiell nicht so negativ mehr eingestellt, aber für Top 5 wird es nicht reichen.
Nee, für Top 5 reicht es nicht. Das ist so, wenn du mal eine Runde hast, wo alles hat und was geil ist, klar, finde ich, gibt es für mich kaum ein geileres Spiel, aber es muss so viel zusammenkommen, dass es passt und es ist so ein riesen Aufwand vorher, kann ich Top 5 werden. Ja.
So.
Weiter.
Dann pass auf. Ich muss mal was für die Top 5 einwerfen.
Ja.
Und zwar will ich jetzt mal einfach reinwerfen, Durak.
Wäre mein nächster Punkt gewesen. Durak finde ich unfassbar stark.
Ja, es ist ein verdammt gutes Spiel.
Hat und für mich Platz 2 Potenzial.
Ich wollte gerade sagen, mit Blick auf das, was noch so kommt, und ich glaube, wir sind beide eher so die Kartenspieltypen.
Absolut.
Warum Kartenspiele? Schnelle Runden, flottes Einzelrundenspiel und einfach die Mobilität ist halt einfach das alles Überragende.
Ja.
Da ist jetzt die Frage, ob nicht sogar Durak insgesamt mehr Spaß machen kann als Wizard, weil du zum Beispiel jetzt so, ich sage jetzt mal mäßig als Trinkspiel, aber zumindest in so einer Kneipenrunde kannst du noch eher Durak spielen als Wizard, weil bei Wizard musst du ja trotzdem konzentriert aufs Spiel sein und mit aufschreiben und bla bla.
Ja, Durak schlägt für mich so ein bisschen die gleiche Richtung wie Witches, dann können wir das auch gleich mitarbeiten. Macht mehr Spaß, wenn du wirklich mit Leuten spielst, wo du auch ein bisschen asozial sein kannst.
Genau, ja.
Und da du brauchst so Wizard kannst du in jede Runde reinschmeißen, egal wie gut du mit den Leuten bist. Du kannst es elegant runterspielen, jeder macht so ein bisschen sein eigenes Hüppchen und du versuchst jetzt nicht irgendwie groß einem eins reinzuwürgen. Bei Durak kannst du so mies Leuten eins reinwürgen, genau wie bei Witches. Das macht kann unfassbar viel Spaß machen. Es hat einen Flexibilitätsbonus, da du halt kein spezielles Kartenset für brauchst. Das ist einfach dein nächstes Schafkopfset und du kannst es einmal runterspielen. Oder zwei, wenn du viele Spieler hast. Unfassbar flexibel, kannst du überall einbringen. Super easy. Ist für mich kein Platz 1, weil es ein bisschen zu easy ist und zu nebenläufig.
Ja, okay, verstehe ich. Wahrscheinlich wird es am Ende in der Abwägung gegen Wizard rausfliegen, aber es ist grundsätzlich mal das gruppenverträglichere Spiel.
Absolut.
Und ich glaube, da überwiegt dann letztlich unsere subjektive Wertung gegenüber Wizard. Aber prinzipiell Durak brutal. Kurze Nebenfrage zu Durak, mit oder ohne Bescheißen?
Immer mit. Immer
mit. Mit, ja. Also wer nicht schon mal, wenn er nicht Angreifer war, nicht mal auf gut Glück eine Karte demjenigen reingeworfen hat, der sich verteidigen muss. Und dieser Moment, wenn es derjenige nicht checkt, das ist Peak-Menschheit einfach.
Peak-Menschheit. Und wenn du es so spielst mit als Trinkspiel und dann sagst du, okay, es gibt keine Gewinner, es gibt nur Verlierer. Und der Verlierer muss ganz klassisch unter den Tisch kriechen und krähen. Göttlich. Das ist wirklich...
Das ist ja eine überragende Bestrafung, die kenne ich ja gar nicht.
Ja, das ist, glaube ich, sogar die offizielle. Also der es gibt nur einen Verlierer, der letzte, und der muss dann unter den Tisch kriechen und krähen.
Krähen.
Turbo, krähen, wie ein Hahn. Finde ich überragend.
Es ist ja grandios.
Das ist unglaublich cool.
Das ist ja wirklich grandios. Also soweit ich weiß, aber da will ich mir jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, sorry, wenn es nicht so ist, aber Durak ist russisch und heißt Arschloch.
Die Übersetzung weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall russisch, ja.
Ja, okay. Gut, dann ich habe Durak reingeschmissen. Dann darfst du mit dem nächsten rein.
Dann darf ich mit dem nächsten rein. Dass wir mal so kein klassisches Kartenstichspiel haben. Ich schmeiß mal Black Stories rein.
Kenn ich nicht.
Black Stories kennst du nicht. Das ist so, einer kriegt eine relativ abstruse Geschichte und die anderen müssen mit Ja-Nein-Fragen rausfinden, ob das. Oder was die. Was
ein bisschen, passiert. Wer bin ich mit Story?
Ja, so ungefähr. So ungefähr.
Ja, gut. Ist jetzt natürlich dann für mich qua Nicht-Kennen einfach schon raus.
Ja, ist auch schnell ausgereizt, hat nicht den gleichen Reiz wie einfach so Stichspiele. Das ist so.
Okay.
Ich wollte es nur eingeschmissen haben. Hat kein großes Top-5-Potenzial, wollte ich aber erwähnt haben.
Yes. Dann würde ich mit dem nächsten aus der Liste der meistverkauften reinreiten.
Go.
Und ein Spiel, was es scheinbar als verkaufbares Set gibt, aber was ich nur kenne unter. Man nimmt zwei Blockblätter und malt sie das entsprechende Feld, nämlich Schiffe versenken.
Schiffe versenken hat für mich keine Top 5, weil es nicht oft genug aufkommt und der Spielspaß ist nicht so unfassbar groß.
Schiffe versenken halt leidet auch darunter, dass es ein bisschen zu, es ist einfach zu braindead und dafür dauert es ein bisschen zu lang.
Wenn du es zusammenlegst mit Trinkspiel Shots versenken, kriegst du ein bisschen mehr Wert, aber immer noch nicht Top 5, finde ich.
Nee, also wie gesagt, bin ich auch sofort bereit, das rauszustreichen. Ist ja auch nur von der offiziellen Liste. Dann hit me, was hast du noch?
Würfelspiele, wir gehen mal Richtung Phase 10.
Phase 10? Moment, Phase 10 ist doch kein Würfelspiel.
Also es gibt das Würfel und das Kartenspiel, ich kenne das Würfelspiel. Ich meine, die grundlegende
Idee. Das Kartenspiel, ich finde es unfassbar weit.
Ja.
Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie brutal lame.
Ich finde es gar nicht mal schlecht. Weiß nicht, mir, mich,
falls
ich
du, fand schlecht. Falls du Rommel spielen kannst, das finde ich, ist Phase 10 alles besser.
Ja.
Ja, also damit können wir, glaube ich, Phase 10 relativ schnell wieder unter den Tisch kehren.
Ja.
Möchtest du was von meiner Top-5-Liste oder was von der offiziell verkauften Liste?
Nee, Top 5, es gibt mir mehr.
Gut, Top-5-Anwärter. Ich gehe jetzt mal mit einem Glücksspiel rein und sage Poker.
Wäre auch mein nächster Punkt tatsächlich gewesen. Poker finde ich sehr stark. Poker, ja. Ich weiß nicht, ob es die 3 wird, aber Poker ist mindestens eine 4, finde ich.
Also bei Poker muss man natürlich sagen, es hat interessanterweise dieselben Nachteile wie Monopoly und Werwolf. Einfach dieses dezidierte Setup.
Aber es kann halt schon fast jeder. Du musst dich mir wirklich viel erklären. Der Aufwand oder zum Mitbringen ist auch nicht so unglaublich gut. Du bräuchtest halt irgendwo die Chips her.
Also da muss ich widersprechen. Der Aufwand ist schon groß.
Ich meine, die Karten, es ist einfach nur ein Standardkartenset.
Ja, du brauchst immer diesen Chips-Koffer und du kannst es auch nur an einem großen Tisch spielen.
Ah, das ist ein Punkt, der Tisch. Das ist richtig.
Ja, also Stichwort Mobilität ist natürlich sehr eingeschränkt. Und was man sagen muss, Poker ist halt extrem beginnerfeindlich.
Aber das ist für mich so ein bisschen der Reiz auch. Also ich konnte es nie richtig gut, aber wenn es halt keiner richtig gut kann und alle so ein bisschen mehr auf Risiko spielen, solange du jetzt nicht einen Deppen hast, der permanent All-In geht, sondern es so halb ernst nimmt, finde ich, macht Poker eigentlich immer halbwegs Spaß.
Ja, das absolut. Und
das ist immer gut.
Ich finde es auch von den Spielen, wo du sagst, hey, wir treffen uns heute und wir spielen nur Poker, ist es auch das Beste.
Ja, absolut.
Deswegen, ich würde es mal vorsichtig auf die 5 packen.
Ja. Okay, machen wir mal.
Mal sehen, was noch kommt. Du darfst mit dem nächsten Spiel weitermachen.
Ich darf mit dem nächsten Spiel weitermachen. Nochmal ein bisschen aus Kartenspielen raus. Codenames. Finde ich sehr stark. Habe ich unfassbar viel Spaß dran.
Codenames. Habe ich nicht sehr viel gespielt. Müsste ich jetzt sogar über die Regeln kurz nachdenken.
Also du hast super viele
Aber.
zweideutige Begriffe und du musst versuchen, eine bestimmte Menge an Wörtern
Ja,
mit.
kommt gerade wieder. Ich finde ihn nicht schlecht, aber würde, glaube ich, muss ich in so einen Dunstkreis Platz 6 bis 8 packen.
Okay, bei mir wäre es irgendwo 3 oder 4 gewesen. Ich bin ein großer Codenames-Fan tatsächlich.
Also ich kann am Ende halt eigentlich kein, am Ende können, glaube ich, keine Spiele in den Top 5 landen, die nur einer von uns feiert oder regelmäßig
Ja,
spielt.
ja.
Also ich glaube, die, meine Codenames-Karriere kann man an einer Hand abzählen, wie viele Spiele ich
Ah,
da
okay.
habe.
Ja, das ist nicht optimal.
Deswegen, das ist jetzt so ein bisschen doof, aber ich glaube, da fällt Codenames allein schon deswegen raus. Ein Spiel, was wir beide sicher gespielt haben und kennen. Es ist ein absoluter Klassiker. Es kann jeder Geschäftsunfähige spielen. Drei Buchstaben, UNO.
Oh, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. UNO ist unfassbar stark. Und vor allem UNO in verschiedenen Varianten wird nochmal extrem viel stärker.
Ja, genau. Also, du
Boah,
hast
UNO ist
eine Range, die du
krass.
spielen
UNO
kannst.
ist krass.
Und aber eine wichtige Anmerkung: dieses UNO Extreme mit diesem komischen Automaten, der Karten ausspuckt.
Das ist ekelhaft. Das ist Hölle.
Das ist einfach nur für ihn, das ist wirklich für Deppen gemacht. Aber
Ja.
okay. Jeder wie er möchte. UNO, was machen wir damit? Ich
Wenn du
meine.
sagst, UNO mit allen anderen Varianten, weil UNO Flip zum Beispiel holt mich anders ab. UNO ist es fast krasser als Durak. Weil UNO musst du
Boah,
nicht erklären.
naja, so weit kann ich nicht gehen. UNO kann zwar gut auch zweckentfremden, aber
Ja.
dafür gibt mir das Spielprinzip zu wenig. Also da hat Duak einfach dieses dem anderen richtig eins reinreiten und so dieses zu zweit jemanden angreifen, dieses leicht martialische, das finde ich, hat halt Duak als Alleinstellungsmerkmal.
Okay, verstehe, ja.
Also ich bin bereit, UNO mal in die Top 5 einzusortieren, vielleicht mal auf die 4.
Dann, ich muss halt sagen, wenn du sagst UNO und dann die ganzen UNO-Ableger noch mit reinnimmst, UNO Flip ist halt unfassbar gut.
Da bin ich jetzt gerade nicht so im Bilde, was du
Boah,
da
ich bringe nichts mit
bist.
UNO Flip mit. Das ist eine ganz andere Nummer. Das ist eine ganz andere Nummer. Das habe ich irgendwo in meiner Auslandszeit entdeckt und ich habe es seitdem wirklich auf jedem Geburtstag hergeschenkt und es war jedes Mal der Hit. Ohne Witz, ich habe
Okay.
es auf jedem Geburtstag, auf jedem. Inklusive bei meinen Schwestern. Also UNO Flip ist der Burner schlechthin, deswegen ist es bei mir auch gerade so hoch im Kurs.
Okay, in ein, zwei Sätzen, was zeichnet das Spiel dann aus?
Du hast Vorder- und Rückseite. Das macht es ein bisschen taktischer, weil du drehst zwischendurch immer um und dann musst du im Kopf haben, was die anderen praktisch auf der Rückseite hatten, weil du siehst immer die Rückseite von den anderen. Und dann kannst du so ein bisschen abschätzen, was die anderen für Karten haben. Eine Seite ist so ein bisschen Lash, die andere Seite hat halt plus 5 Karten. So lange nachziehen, bis du irgendwie eine bestimmte Farbe hast. Da passiert so bodenlose Scheiße. Ich habe mal in einer Runde irgendwie 25 Karten gezogen. So, das ist die absolute Hölle. Es macht unfassbar Spaß.
Ja, also dann würde ich sagen, komm, ich setze mal UNO auf die 4 vorläufig.
Okay.
Vielleicht kommt noch was Krasses.
Okay, ja.
Hit me, was hast du noch?
Hit me. Ist hier bei mir gerade ein bisschen unübersichtlich. Watten. Ich weiß nicht, haben wir mal groß Watten gespielt?
Nicht. Sag mir nur vom Namen was. Kein
Oh,
Plan. Ist mir,
ich
glaube ich,
glaube,
schnell abgesprungen.
dieses Stichspiel, absoluter Klassiker bei uns, ist so ein Oberpfalz-Standardspiel. Haben wir in der Oberstufe komplett weggerockt. Ist ein gutes Ding. Wenn du es nicht kennst, wird es nicht in die Top 5 wandern.
Ja, ich würde auch sagen, mit Blick auf die Uhr, ich rate dir mal noch ein paar von der Liste runter,
Ja, das ist, glaube ich, das Leichteste mit der meisten Karten.
die wir aber schnell abfrühstücken können. Also Platz 6, Spiel des Lebens.
Müll, weiter.
Ja, ist wirklich unfassbarer Müll. Dann hätte ich noch Platz 14, Risiko anzubieten.
Hatte ich auch aufgeschrieben. Besser keine Top 5, weil es zu lang, zu aufwendig. Musste
Ja.
ich ein bisschen reindenken.
Ja, aber prinzipiell kein schlechtes Spiel, aber
Ist
wird's nicht
wirklich ein schlechtes
schaffen.
Spiel.
Dann gehe ich mal nochmal mit einem dezidierten Trinkspiel rein, und zwar Bierpong.
Bierpong stark. Ich bin nicht so der allzu große Fan von Trinkspielen, muss man dazu sagen. Von den Trinkspielen ist, finde ich, Bierpong das Geilste.
Okay, für mich ist Bierpong 1 über Monopoly.
Echt?
Es gibt wirklich kein Trinkspiel, wo ich so wenig Spaß habe wie bei Bierpong.
Ernsthaft, ich finde, das ist das beste Trinkspiel für mich tatsächlich. Ja,
Nein, ich
okay,
finde es
Rampage.
krass.
Rampage kann noch einen Ticken mehr. Fair. Aber
Meinst du
ansonsten.
Rage Cage?
Rage Cage, stimmt, ja, das ist es. Siehst du,
Rampage.
so der absolute Alkoholiker, man sieht mich.
Man sieht's ja.
Ja.
Also Bierpong hat meiner Meinung nach zu große Nachteile. Dauert ewig. Und einfach dieses unbalancede, wer wie trinken muss. Und diese neueste Psychose, dass man nur noch Wasser reinfüllt. Das ist nicht mehr mein Shit.
Bei uns ist es nicht mehr Bierpong, es ist inzwischen Schnapspong. Man sieht die Alkoholiker.
Ja, aber also da muss ich sagen, da kann ich dann gleich nochmal mit Flunkyball reinfahren. Das ist mein Lieblingstrinkspiel. Echt?
Das hasse ich wie die Pest. Das ist das schlimmste Trinkspiel jemals. Mit mir wirst du niemals Flunkyball spielen.
Das ist wirklich viel zu schade. Ja, schade, dann neutralisieren wir uns so ein bisschen. Aber ich bin auch fein, damit wir kein Trinkspiel drin haben.
Habe ich kein Problem mehr da.
Dann darfst du mir noch was unterbreiten.
Ich darf dir noch was unterbreiten. Trivial Pursuit. Auch wieder die gleiche Richtung wie Risiko, finde ich. Prinzipiell nicht schlecht. Ist noch unter Risiko. Ja. Auf der anderen Seite, was dann bei mir kommt, ist Tabu. Oder dieses ganze Gestikulieren.
Ja. Finde ich stark. Find ich Moment, stark. Gestikulieren? Also Tabu oder Activity?
Activity ist es dann, genau. Also ich kenne die ganzen Begriffe immer nicht.
Tabu hätte nämlich für mich kein Potenzial für Top 5. Activity?
Ja. Activity könnte ich schon auf der 5 sehen. Reden. Hat halt einen unfassbar guten Party-Value.
Ja, das Problem ist immer Party-Value. Du musst halt trotzdem dieses Feld aufbauen und dann kannst du es nur zu 6 oder zu 8 spielen.
Ja, trotzdem prinzipiell nicht schlecht. Prinzipiell nicht schlecht.
Ist aber trotzdem auch ein gutes Spiel. Ich muss sagen, früher hat mich natürlich die Vormach-Kategorie abgefuckt. Und wenn man prinzipiell kein guter Erklärer ist, dann ist Erklären auch einfach Quark. Aber mit zunehmendem Alter finde ich es auch immer witziger, muss ich sagen.
Ja. Je weniger du dich selber ernst nimmst, desto besser wird das Spiel.
Also Activity schreibe ich mal mit zur 5 dazu. Das wird auf jeden Fall am Ende mit einfließen müssen.
Ja.
Dann hätte ich noch anzubieten, und da wird es für mich wieder stark Top 5 verdächtig, Schnauz.
Da gehe ich jetzt rein. Ich habe ihn, glaube ich, einmal gespielt. Ich kann nicht mal mehr die Regeln.
Geht. Okay, aber aus meinem persönlichen Empfinden wäre jetzt Schnauz so 1 unter oder wenn nicht sogar über Durak.
Kannst du mir kurz die Regeln erklären, weil vielleicht kenne ich das unter einem anderen Namen.
Ja, Schnauz ist mit Schafkopfkartendeck, 3 Karten in der Mitte, 3 hat jeder auf der Hand und dann geht's mit Tauschen. Also immer eine.
Ja, nee, ich weiß, tauschen. Was du meinst, habe ich einmal in meinem Leben gespielt. Fehlen mir die Regeln. Im Schafkopfkartendeck, ich habe einen anderen Pick. Bei uns hieß es Huren, bei anderen heißt es irgendwie Arschloch. Du legst die Karte rein, die anderen müssen drüberlegen. Bei 2 Karten kannst du nur 2 drauflegen, bei 3 nur 3, bei 4 nur 4. Ja. Fand ich super stark.
Hat bei mir auch so top 5 Anwärter. Ja, hat's und ich muss sagen, ich hätte sogar Arschloch über Uno. Weil Uno Flip hat mir jetzt nichts gesagt und das reine Uno, also auch wenn du es anfremd bist, da finde ich irgendwie Arschloch ein bisschen flotter.
Gehe ich mit. Wenn wir sagen, Uno ist nur Uno, gehe ich mit.
Also ich würde Arschloch mit dazu schreiben und im Zweifel ist für mich Arschloch über Uno tatsächlich.
Dann machen wir mal Arschloch auf die jetzige 3, ne?
Ist eigentlich, glaube ich, ein grandioser Folgentitelanwärter. Arschloch über Uno. Nur so am Rande bemerkt.
Aber schon richtig und richtig.
Dann, pass auf, wir machen jetzt nur noch die Top 5 Anwärter, okay?
Ja, hau drauf.
Blackjack.
Nicht schlecht, keine Top 5. Dafür ist es zu langweilig.
Unterschreibe ich mit. Genauso muss ich gleich Schafkopfen abbügeln. Ich weiß, es ist ein Klassiker, ist unfassbar gut, aber ich kann es nicht.
Schlecht, aber auch wenn du es kannst, hatte ich den gleichen Reiz wie Huren. Und es ist nur so auf 4 Spieler begrenzt, das ist so ein sehr krasses Stammtisch-Feeling.
Ja. Hatten wir jetzt schon Mensch, ärgere dich nicht?
Hatten wir noch nicht explizit, aber es geht so unter. Das ist halt für mich untere Hälfte.
Ja, also die Kombination aus Würfel und mit den Spielfiguren latschen, das ist irgendwie nix.
Nee, das kann
wenig. Muss man einfach so sagen. So, und dann habe ich auf meiner Liste nur noch eines stehen. Wie viel hast du noch?
Ich habe tatsächlich dann an relevanten, würde ich mal sagen, jetzt mal kurz 2 habe ich noch.
Na dann hau rauf.
Ich habe noch einmal der Game bzw. der Mind. Ist so ein bisschen, du musst ungefähr fühlen, in Anführungszeichen, was für Karten der andere hat. Okay. Dann musst du der Reihenfolge nach aufsteigen praktisch Karten von verschiedenen Zahlen legen. Das Publikum zu kennen, sie nicht fällt raus. Daher hätte ich noch Canasta. So einen uralten Klassiker.
Ja. Canasta ist für mich so gleiches Ding wie Romy und so. Ist ein Klassiker, aber hätte ich Bauchschmerzen, wenn es am Ende in den Top 5 der besten Spiele ist.
Genau.
So ein Game, was man mit der Mutti mal spielt.
Genau. Und dann hört es bei mir tatsächlich auch auf mit. Ich habe noch Witches und Druids als Wizard-Ableger. Kommen beide nicht an Wizard dran, kommen beide nicht in den Top 5. Fertig.
Ja, dann hätte ich nur noch anzubieten, allgemein gehalten, Puzzle.
Boah. Das sind
Und das ist nochmal so ein Downer oder nochmal so ein Brett hinten raus. Puzzle bin ich mir extrem
Ja.
unsicher.
Ich finde fast, Puzzle ist eine eigene Kategorie, weil als Spieler in Anführungszeichen an sich ist es nicht stark. Als Hintergrundaktion, wenn du gerade mit der anderen Person redest und das so als Background-Noise hast, finde ich es unfassbar stark.
Also der meditative und kollaborative Wert von Puzzle ist fast unmatched.
Ja.
Bin jetzt
Ja.
natürlich, vorhin haben wir die Parameter aufgestellt, Spaßfaktor. Ich weiß nicht, ob man beim Puzzeln explizit Spaß hat.
Ja.
Und natürlich auch sowas wie Mobilität und
Nicht groß.
Gesellschaftlichkeit.
Ist auch wieder von der Menge an Mitspielern in Anführungszeichen limitiert. Ich meine, mehr als drei macht einfach keinen Sinn.
Aber gehst du damit mit, dass das Puzzeln an sich eine geile Aktivität ist?
Puzzeln ist an sich sehr, sehr geil.
Weil wenn
Puzzeln.
wir jetzt so sagen, wir haben am Ende unsere Top 5 und dass man sagt, hey, Puzzle ist irgendwie so, schwebt so daneben, aber ist irgendwie auch so ein Top-Ding.
Ich mit. Puzzeln ist sehr, sehr stark.
Okay, dann müssen wir uns jetzt entscheiden. Ich sag dir nochmal den Pot, den wir jetzt haben.
Ja.
Also aufgeschrieben für die Top 5 habe ich mir Durak, Wizard, Uno, Arschloch, Poker und Activity.
Okay, für mich sind 1 bis 3 dann relativ klar. Das wäre Wizard auf die 1, Durak auf die 2, Arschloch auf die 3. Finde ich es relativ.
Und ich glaube, da unterschreibe ich es komplett mit. Man sieht auch, welche Art von Spiele einfach dann hier das Rennen machen. Es sind die Kartenspiele. Und das heißt, wir müssen zwischen Uno, Poker und Activity auf 4 und 5 entscheiden. Und ich würde
Ja.
gleich mal reinreiten mit Activity auf die 4.
Würde ich mitgehen, wäre auch mein Pick gewesen. Ja, sind wir uns einig. Und
Jetzt
dann
ist die
bei.
Frage, Poker, Uno.
Also rein vom Spiel oder von nach den Kategorien wäre es bei mir wahrscheinlich am Ende Uno über Poker. Da wir aber sonst nur Kartenspiele, Stichspiele drin haben, wäre ich für die Abwechslung. Wenn du sagst, okay, du kannst nur noch die Top 5 spielen, in die Richtung würde ich Uno einfach rausnehmen, dass du ein bisschen
Ja,
Abwechslung
das
drin hast.
stimmt, das stimmt. Was mir jetzt gerade noch einfällt, das ist natürlich jetzt kein Gesellschaftsspiel im weitesten Sinne, aber sowas wie so SingStar oder Wii Party oder sowas. Oder
Sind
sagen wir
natürlich.
da Videospiele kein Gesellschaftsspiel raus?
Ich würde Videospiele rausnehmen, wäre aber ein gutes eigenes Ranking.
Okay.
Multiplayer-Spiele. Geben wir
Ja,
uns
ja,
mal an, und anders. Finde ich, zählt nicht rein.
das heißt.
Wir entscheiden uns zwischen Poker und Uno und ich wäre tatsächlich für Poker auf die 5 dann. Es tut.
Ja.
Ich würd dann fast Uno praktisch mit Puzzeln irgendwo an die Seite nebenan schieben, weil Uno ist auch wieder so unfassbar bekannt und hat so eine Sonderstellung eigentlich.
Ja, das ist wohl wahr. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben es vergessen, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Ranking dann insgesamt.
Ich glaube, wir haben alles genannt, aber es fällt nicht so krass dann, oder es fällt super stark ab im Vergleich. Weil wirklich alle Spiele, die mir einfallen, im Vergleich zu Wizard, kackt das meiste so unfassbar ab.
Das ist absolut richtig, wobei ich sagen muss, Durak steht für mich so ein bisschen daneben, weil es halt in einem anderen
Ja.
Setup das beste Spiel ist. Also wenn es darum geht, in diesem Kneipen-Setup, man sitzt am Tisch und hat ein Getränk neben sich stehen, dann finde ich Durak brutal, auch natürlich besser als Wizard, aber vom reinen Spaßfaktor ist Wizard natürlich klar auf der 1.
Ja.
So. Und damit darf ich nochmal unser Gesellschaftsspiel-Ranking vorlesen. Wir haben auf Platz 5 Poker. Ich nehme an Texas Hold'em, oder? Was anderes
Ja,
kann ja nicht.
natürlich.
Platz 4 Activity. Platz 3 Arschloch. Platz 2 Durak. Und Platz 1 Wizard. Ich hoffe natürlich, dass jeder, der das hört, Wizard kennt. Und nee, das nicht so ist wie letzte Woche, dass wir unseren Platz 1 hier bis in den Himmel hochloben und keiner weiß, um was es geht.
Aber auch da wieder, wenn ihr Wizard nicht kennt, jetzt einkaufen. Das sind 10 Euro. Das sind die best investierten 10 Euro eures Lebens.
Absolut. Damit kann ich mitgehen. Das heißt, wir haben auch noch eine Kaufempfehlung heute rausgehauen. Also, wir hatten heute medizinische Beratung, Rechtsberatung und jetzt auch noch eine Kaufempfehlung. Ich
Überragende
finde, die
Folge.
Folge ist damit wunderbar abgerundet und du darfst uns noch den Fun Fact präsentieren.
Beim Fun Fact für heute gehe ich nochmal ein bisschen zurück ins Tierreich, zu einem überragenden Tier, das sind nämlich die Nilpferde. Und da finde ich es einfach stark, Nilpferde können nicht schwimmen, weil Nilpferde zu schwer sind. Die schauen zwar fett aus, die sind aber reine Muskelmasse, die Viecher. Und die bewegen sich so im Wasser vor, die laufen einfach auf dem Boden und springen teilweise hoch, holen Luft und laufen dann am Boden weiter. Finde ich unfassbar cool.
Überragend. Vielen Dank für diesen geistreichen Fakt. Damit verabschiede ich mich von der Folge und sage ciao.
Ich sage auch ciao. Ich freue mich auf nächste Folge. Wir hören uns.